Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Hallo Waltraud, schön, dass wir uns wieder treffen. Unser heutiger Podcast gehört noch zu der Serie Praxis der Entwicklungsbegleitung. Und in deinem sehr interessanten Beispiel aus unserem letzten Podcast hattest du kurz auf die Struktur einer Entwicklungsbegleitungsstunde hingewiesen. Und da hatte ich ja auch schon nachgefragt und es würde mich jetzt wirklich sehr, sehr interessieren, wenn man also ein Kind für eine Stunde zum Thema Entwicklungsbegleitung begleiten darf. Wie geht man daran? Was ist die Struktur einer solchen Stunde?
Ja, hallo Michael. Ja, diese Gestaltung einer Stunde der Entwicklungsbegleitung und die Aspekte, die da drin vorkommen, die finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Bei uns im Institut für Entwicklungsbegleitung diskutieren wir auch häufig darüber, was noch wie verändert werden könnte. Aber denn normalerweise ist es ja so, dass die Gestaltung einer Stunde keine Vorgabe sein sollte, weil die Entwicklungsbegleitung ist eine Haltung und die Haltung ist nicht etwas, was sich nach bestimmten methodischen Vorgängen etc. richtet, sondern die entwickelt man in sich selber. Und aber trotz alledem ist es, wie wir festgestellt haben, hilfreich, wenn man so einen kleinen Rahmen hat, an denen wir uns auch nicht sklavisch halten, aber dieser Rahmen, diese Aspekte sind quasi fast ein bisschen in unsere Haltung übergegangen. Ursprünglich kommen diese drei Phasen oder drei Aspekte in einer Stunde von Bernard Couturier, der das relativ genau auch formuliert und aufgeschrieben hat. Und wir haben sehr viel davon übernommen. Diese drei Aspekte entstehen aber auch wiederum aus einer Haltung heraus. Und zwar unter dem Grundgedanken, jeder Mensch entwickelt sich in einer Einheit von Körper, Seele und Geist. Und genau diese drei Aspekte, Körper, Seele und Geist, finden auch wieder Ausdruck in diesen Phasen oder Aspekten einer Entwicklungsbegleitungsstunde. Ich will sie erstmal nennen, damit klar ist, was damit gemeint ist. Wir beginnen eine Stunde, also wenn das Kind zu uns in die Entwicklungsbegleitung, in die Einzelstunde, in den Einzelkontakt kommt, dann beginnen wir normalerweise eben mit einer Phase, wie es genannt wird, des sensomotorischen Ausdrucks. Das geht dann über, wie werde ich gleich noch genauer beschreiben, in eine zweite Phase des symbolischen Ausdrucks. Und dann gibt es eine dritte Phase und das ist die sogenannte Repräsentationsphase. Und was verbirgt sich jetzt dahinter? Natürlich, sensomotorischer Ausdruck betrifft hauptsächlich die körperlichen Aspekte. Sensomotorik ist halt Bewegung und Wahrnehmung unserer Bewegung, das heißt, betrifft den Körper. Und so ist es auch, dass in dieser Phase die Kinder die Möglichkeit kriegen, sich halt zu bewegen und in ihrer Bewegung quasi zu spielen, Bewegungsspiele zu machen. Und das unterscheidet uns von den Therapieformen, die schwerpunktmäßig über Sprache funktionieren. Denn zu Sprache gehört sehr viel Kognition. Und auch andere Therapiemöglichkeiten, die über ja, Verhaltenssteuerung oder eben auch kognitive Therapien, Lerntherapien gehen, sondern es beginnt bei uns möglichst immer mit dem Körper. Und deshalb haben wir in den Räumen auch keinen, nicht in erster Linie Tische und Stühle, an denen die Kinder sitzen können und etwas machen können, sondern Räume, in denen sie sich bewegen können. Und in diesen Bewegungsspielen probieren die Kinder quasi sich nochmal aus in ihrem eigenen Körper, in ihrer Bewegung und, wie wir es nennen, ihrer Mobilisierung im Raum. Was heißt das? Das bedeutet, dass wenn ein Kind geboren wird, es ja erstmal sich liegend aufhält und sich wenig bewegt und dann aber Stück für Stück den Raum quasi durch seine Aufrichtung, durch den Aufrichtungsprozess für sich erobert. Das heißt, wenn es erstmal anfängt, sich umzudrehen, dann bewegt es sich schon ein bisschen im Raum fort, eine andere Stelle. Und dann kann es daraus später zum Beispiel das Kullern und Rollen über den Boden weiterentwickeln. Aber es kommt natürlich auch hoch, zum Beispiel auf den Vierfüßlerstand. Und dann kann es anfangen, sich in der Horizontalen fortzubewegen und auch da den Raum zu erkunden. Und die weitere Aufrichtung ist dann die in die Vertikale, also in die Senkrechte. Und auch da kann es dann den Raum in der weiteren Dimension, in der Höhe erobern. Und dieser Prozess, den der normalerweise eben im ersten Lebensjahr eines jeden Kindes passiert, hat eine ganz wichtige Funktion, weil über diesen Prozess der Mobilisierung im Raum fange ich auch an, mich selber, meinen Körper und meinen Platz im Raum, also meinen Körper im Raum, zu erfahren. Und gleichzeitig habe ich noch etwas anderes dabei. Ich erfahre auch noch auf eine andere Weise als ganz früh liegend im Bett meine Körpergrenzen. Das heißt, ich komme irgendwo dran, da ist Schluss, da komme ich nicht mehr weiter. Und da, wo ich nicht mehr weiterkomme, komme ich mit meinen eigenen Körpergrenzen. Das heißt, ich erfahre nicht nur den Raum, sondern ich erfahre auch sehr viel über mich selbst. Und bereits eben in der frühen Kindheit ist bei diesen Erfahrungen spielt etwas noch eine Rolle. Es gibt, das habe ich in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, eine sogenannte Urangst. Das ist die Angst vor dem Verlust des Halts. Das heißt, dass ich quasi stürze, falle, mir sehr weh tue, meinen Körper verletze. Und diese Urangst, die wird auch dann gleichzeitig mit der Bewegung und mit diesen Bewegungserfahrungen wieder verbunden. Das heißt, wenn wir Kinder später sehen, wenn die sich im Raum bewegen, dann fangen die an zu springen, zum Beispiel irgendwo runter zu springen oder sich runterfallen zu lassen oder so etwas alles. Und damit kommt über ihre Bewegung, die sie im Raum machen, etwas in ihnen gehirnmäßig auch wird das verbunden. Und zwar auf der Ebene des Zwischenhirns, also außerhalb des Bewusstseins, dass jetzt Bewegungen, Körperreaktionen oder körperliche Erfahrungen immer verbunden werden mit Gefühlen. Das heißt, es wirkt sofort auch, entweder ist es lustvoll, es macht Spaß und Freude, und oder es ist eben unlustvoll, es tendiert zu Richtung Angst und entsprechend lasse ich das dann, mache das nicht so gerne. Und das können die Kinder jetzt bei uns in dieser ersten Phase der Stunde einfach mal machen und ausleben. Die bewegen sich, wie sie wollen. Es gibt keine vorgegebene Bewegung. Es gibt nichts, was ihnen quasi sagt, du musst jetzt das oder das machen. Natürlich, gibt es Bewegungsgrenzen. Wenn ein Kind sagt, ich möchte gern aus dem Fenster springen, dann geht das nicht. Das ist vollkommen klar. Es werden Sie dürfen nichts machen, was gefährlich ist, aber die Räume sind natürlich so gestaltet, dass auch wenn sie irgendwo hochklettern, darunter dann Matten liegen, dass es eben nicht gefährlich ist und sie quasi im wahrsten Sinne des Wortes sich austoben können, ohne eine Vorgabe irgendwie befolgen zu müssen. Und in dieser Phase hat die Entwicklungsbegleiterin oder der Entwicklungsbegleiter die Aufgabe, sehr genau hinzugucken, wie sind die Bewegungen, was bevorzugt das Kind, wie macht es das, weil wir dann nämlich, das lernen wir als Entwicklungsbegleiterin und als Entwicklungsbegleiter, aus der Art und Weise, wie Kinder sich bewegen, lesen können, was in ihnen auch vorgeht. Und Bernard Ocouturier hat dazu mal ein Buch geschrieben, das gibt es leider nicht mehr, das heißt, Was bewegt ein Kind? Und aus diesen Bereichen kommt das dann, dass wir dann genau hingucken, was das Kind eigentlich bewegt. Und deshalb ist diese sensomotorische Phase so wichtig. Ja, und ich hab eben auch schon gesagt, es kommt dann nahezu automatisch, dass ein Kind dadurch auch emotionale Empfindungen reaktualisiert. Die kommen dann jetzt hoch, so wie es seiner Entwicklung zum Beispiel im ersten oder zweiten Lebensjahr gewesen ist. Was passiert, wenn ich hinfalle? Was passiert, wenn ich Risiken eingehe? Und diese gesamten emotionalen sogenannten Reaktualisierung, also dass die Gefühle wieder hochkommen, die geschehen jetzt auch wieder in diesen Stunden. Und in der Regel ist es dann so, dass die Kinder diese hochkommenden Gefühle zeigen, dadurch, dass ihre Bewegungen nicht mehr nur Bewegungen bleiben, sondern jetzt mit Themen versehen werden. Das heißt, diese Themen, das heißt, ich springe jetzt nicht einfach runter, sondern ich springe in ein weiches Bett oder ich springe in ein Haifischbecken. Und da sehen wir schon die unterschiedlichen gefühlsmäßigen Dinge, die das Ganze begleiten. Wenn ich in ein weiches Bett springe, dann möchte ich mich geborgen fühlen, dann möchte ich, dass es weich ist, dass ich warm und weich da aufkomme und so etwas alles. Wenn ich in ein Haifischbecken springe, dann möchte ich gerne dort in diesem Haifischbecken quasi die stärker sein als die Haifische. Ich möchte also meine Fähigkeiten und meine Kräfte testen. Und genau das zeigen die Kinder uns dann mit den Themen, die sie im symbolischen Ausdruck haben. Wir sind dann schon in der zweiten Phase der Stunde. Die geht normalerweise von ganz allein von der ersten Phase in die zweite Phase über. Das passiert normalerweise eben automatisch, weil Gefühle reaktualisiert werden. Und mit diesen gefühlsmäßigen Teilen dann kommt noch etwas anderes. Damit werden die Bewegungen, wie wir sagen, zu Handlungen. Und Handlungen unterscheiden sich von den Bewegungen, dass diese Handlungen, also die Bewegungen, die ich mache, ein Ziel haben, dass ich mit diesen Bewegungen irgendetwas machen möchte, dass ich etwas ausdrücken möchte. Und dann nennen wir es Handlung. Das muss noch nichts Großartiges sein. Es ist einfach so, wenn ich einen Gegenstand in der Hand habe, ein Baustein oder so etwas alles, und ich werfe den mit Absicht weg. Dann ist das auch schon eine Handlung, weil das Ziel ist, ich möchte diesen Gegenstand wegwerfen. Und das hat aber auch wieder einen emotionalen Gehalt. Denn wenn ich einen Gegenstand wegwerfe, das machen ja kleine Kinder zum Beispiel mit circa dreiviertel Jahr, fangen die ja an, Gegenstände aktiv wegzuwerfen. Und das hatten wir auch schon in einem anderen der Podcasts. Das ist das Ausprobieren. Kann ich etwas verändern? Also ich habe ihn jetzt in der Hand und jetzt werfe ich ihn weg. Was passiert dann? Und da haben wir dieses Eingehen von Veränderung, von Neuem und dann gleichzeitig Instabilität. Was passiert, wenn ich das Ding jetzt wegwerfe? Kriege ich es jemals wieder? Was passiert mit dem Gegenstand und so weiter und so fort. Und so ist das mit jeder Handlung. Jede Handlung hat im Grunde genommen ja ein Ziel, man soll einen Effekt haben. Und Bernard Accoturier hat dazu ich möchte ihn mal zitieren, etwas gesagt, denn es gibt keine Handlung ohne Grund. Und das, was ein Kind spontan tut, entspricht immer seinen tiefen Motivationen. An uns liegt es zu verstehen, was dieses Tun wirklich ausdrückt und darauf mit unserem eigenen Tun zu antworten. Und jetzt haben wir den Aspekt aus der Entwicklungsbegleitung, nämlich das Thema Dialog. Die Erwachsenen, die Kinder begleiten, sind nicht nur dabei und gucken, sondern sie gehen ein auf das, was das Kind ihnen zeigt. Sie antworten auf sein Tun. Sie fragen natürlich auch, darf ich mich beteiligen? Und wenn das Kind sagt, nein, ich möchte das jetzt alles alleine machen, dann ist das okay. Aber auch das ist eine Antwort auf das Tun des Kindes, wenn ich frage, darf ich mich beteiligen? Und dieses Eingehen, dann machen wir es miteinander und dann passiert das, die Handlung oder wie wir es dann auch nennen, es entwickelt sich eben ein Spiel daraus. Und das machen wir dann gemeinsam. Und in diesen beiden Phasen haben die Kinder im Grunde genommen die Möglichkeit, A, alles zu reaktualisieren, was sie in ihrer Vergangenheit belastet hat, in Anführungsstrichen belastet hat oder erfreut hat. Natürlich nicht bewusst, sondern das passiert automatisch dadurch, dass sie sich bewegen. Und dann haben sie die Möglichkeit, das zu, in Anführungsstrichen, zu bearbeiten durch einen neuen Dialog, ihrem Tun eine andere Richtung zu geben. Und das sind diese Hintergründe dieser ersten beiden Phasen in der Sensomotorik.
Danke, Waltraud. Das war jetzt für mich, hat mich so ein bisschen mitgenommen, so nach dem Motto, habe ich eigene körperliche Erinnerungen da dran, beziehungsweise habe ich Beobachtungserinnerungen da dran? Und mir sind viele, sowohl eigene als auch Beobachtungserinnerungen gekommen. Was mich natürlich jetzt interessiert, ist, wenn eine Entwicklungsbegleiterin, gerade so eine Erfahrene wie du, dann eben diese ersten beiden Phasen ja, erlebt hat mit einem Kind. Was ist dann die dritte Phase?
Ja, die dritte Phase, das hatte ich schon gesagt, ist die Phase der Repräsentation. Aber vorab noch ein bisschen was anderes. Und zwar, ich hatte das Wort Handlung schon gesagt. Und ich hatte zu Anfang gesagt, wir gehen nicht mit den Kindern daran, dass wir nur ihr Lernen, ihre Kognition, ihr Denken quasi herausfordern wollen oder dazu etwas machen, etwas üben oder trainieren, sondern wir gehen über diesen Körper. Aber mit diesem Körper passiert jetzt durch die Handlung und durch das Spiel, was sich entwickelt, noch etwas anderes. Und zwar, wenn ein Kind selber handelt, wenn es spielt, geht das, was dann passiert, bleibt nicht in Körper und Gefühl, sondern es geht automatisch, weil es immer auch an die Hirnrinde geht, in die Kognition, in das Denken hinein. Das heißt, das Kind beginnt automatisch auch, wenn es jetzt spielt, zu denken. Und es gibt auch da wieder einen Satz von Bernard Accoturier, den haben auch sicher schon andere gesagt. Nur was handelnd erlebt wurde, kann auch gedacht werden. Und da haben wir noch eine Beziehung zu Gerald Hüther und den hirnorganischen Vorgängen. weil er nämlich gesagt hat, wenn Kinder etwas nur lernen, wie auswendig lernen, rein kognitiv irgendwelche Sachen, aber es nicht erlebt oder gefühlt haben, dann bleibt es auch normalerweise im Gedächtnis und im Denken nicht so gut hängen, sondern wir brauchen das Gefühl quasi, unsere gefühlsmäßige Beteiligung am Erlebten, um im Gehirn etwas gut zu vernetzen. Und damit wird automatisch in diesem Spiel auch der gesamte kognitive Bereich mit angesprochen und weiter vernetzt. Und das zeigt sich natürlich ganz besonders dann, wenn wir auch anfangen zu sprechen und miteinander zu reden. Denn Sprache ist ja auch, Sprache hat ja im Prinzip alles. Sprache hat den motorischen Anteil, weil ich nämlich mundmotorisch und so alles Mögliche bewegen muss. Sprache hat den emotionalen Anteil, was möchte ich mit meiner Sprache erreichen? Und Sprache hat natürlich auch vom Wissen her einen ganz klaren kognitiven Anteil. Und so können wir Körper, Seele und Geist durch diese Sachen wieder miteinander verbinden. Und das können wir ganz besonders gut dann noch einmal durch diese dritte Phase wieder noch weiter vertiefen und hervorrufen. Und diese dritte Phase, die heißt Repräsentationsphase. Und was heißt das? Als Repräsentation wird das bezeichnet, dass wir innere Prozesse, Bedürfnisse, innere Bilder und das, was alles quasi im Inneren in unserem Gehirn auch vor sich geht, nach außen bringen, also präsentieren, nach außen hin zeigen. Das tun wir, sonst könnten wir sie als Entwicklungsbegleiterinnen und Entwicklungsbegleiter nicht sehen, auch schon in unseren Bewegungen. Aber wenn wir Bewegungen machen, dann sind die, nachdem wir sie gemacht haben, sind die weg. Sie sind zwar in unserem Körper noch erinnerbar, aber sie sind nicht mehr sichtbar oder fühlbar, wenn die Bewegung zu Ende ist. Und auch wenn wir Spielgedanken und Spielinhalte haben, die sind dann, weil es ja Gedanken und Inhalte waren und die wir körperlich gezeigt haben, gemacht haben, sind dann hinterher nicht mehr greifbar, nicht mehr vorhanden. Und das wird jetzt, ist jetzt der Unterschied. Wir versuchen in der dritten Phase etwas zu machen, wo es Bestand hat, das, was das Kind quasi gezeigt hat. Bestand heißt äußerlich noch sichtbar und vor allen Dingen greifbar. Nicht nur sichtbar, sondern wirklich anfassbar. Und das können wir zum Beispiel machen, wenn wir mit Ton oder mit Knete arbeiten. Dann können wir in Ton oder Knete ist ja auch erstmal Bewegung. Und da wir gesagt haben, in der Bewegung kommt auch das Gefühl dann mit rein, dann werde ich auch diese beiden ersten Phasen dann in diesen Umgang mit Ton oder Knete wieder einbringen. Aber was der Unterschied ist zu vorher, das Ganze hat ein Ergebnis, was bestehen bleibt. Das heißt, mein bearbeiteter Ton, den kann ich mir hinterher noch angucken. Das Gleiche passiert auch nicht nur mit Ton, sondern nur auf eine andere Art und Weise, wenn ich jetzt male, wenn ich mir jetzt einen Stift nehme. Und malen ist ja auch erstmal nur ein Stift und mit dem mache ich Bewegungen, die eine Spur auf dem Papier hinterlässt. Und dann habe ich aber hinterher meine Bewegung sichtbar als Spur. Und auch das kann ich dann quasi mir hinterher angucken. Und ich kann es auch noch machen, das wäre die dritte Möglichkeit in der Repräsentation, durch kleine Bauklötze, dass ich die aufeinander stapel oder nebeneinander lege. Und die bleiben auch erstmal so liegen und ich kann sie mir angucken. Und mit diesem Angucken kann ich dann etwas tun, was einen ganz besonderen Effekt hat. Ich kann davon einen Schritt zurücktreten und kann mir das, was ich gemacht habe, nochmal von außen betrachten. Das heißt, ich kann mein Inneres, was ich repräsentiert habe, da draußen noch mal wieder angucken. Und nachdem ich es angeguckt habe, kann ich noch etwas weiteres machen. Ich kann es dann, wenn es mir nicht gefällt, was aus meinem Inneren da herausgekommen ist, ich kann es verändern. Ich kann also auf einer Zeichnung etwas hinzufügen oder etwas übermalen oder so etwas alles. Ich kann beim Ton, ich kann die Form verändern, ich kann noch einen Teil dazu packen oder etwas wegnehmen. Und das kann ich auch mit den Bauklötzen machen. Und das bedeutet jetzt nochmal eine, auch hirnorganisch, eine andere Dimension. Jetzt geht es auf jeden Fall ins Bewusstsein rein. Denn wenn ich mir etwas angucke und das in irgendeiner Form dann bewerte, gut finde oder nicht gut finde, richtig oder nicht richtig, was auch immer, dann kann ich hinterher, dann bin ich automatisch quasi auch beim Denken, beim Nachdenken und eben auch beim Denken über mich selbst.
Danke, das war jetzt eine wichtige Ergänzung, diese dritte Phase, weil die ersten beiden Phasen ja praktisch den oder die Entwicklungsbegleiterin dahin führt, sich und dem Kind einen Bewusstseinsschritt zu verschaffen.
Ja, ganz genau. Und
Super.
das ist etwas, was eben auch nicht so passiert, damit das Kind so, jetzt siehst du mal, was du gedacht hast, sondern es ist dazu da, dass das Kind die Möglichkeit hat, etwas, was ihm gefällt, weiterzumachen und was ihm nicht gefällt, auch zu verändern. Und damit verändert sich eben letztendlich auch das Kind und entwickelt sich auch weiter. Und wir sagen so schön, es wird anschaulich und handhabbar. Das sind die
Ha.
beiden Begriffe,
Super.
die wir so da in diesem Fall verwenden, während es sonst eben sich selber ja höchstens mal im Film betrachten kann oder so etwas alles. Aber dann kann es an dem Film auch nichts mehr ändern.
Das ist jetzt für mich deshalb interessant, weil du hattest am Anfang gesagt, eigentlich geht es ja bei der Entwicklungsbegleitung um die Haltung, aber diese drei Phasen sind natürlich enorm hilfreich, um auch die Haltung, sagen wir mal, gegenüber oder mit dem Kind wirkungsvoll zu machen, indem man sagt, okay, ich lasse es einfach erstmal spielen. So, ne? Ist ja ein wichtiger Schritt. Deshalb wäre für mich nochmal wichtig, wenn du bitte nochmal ganz kurz diese drei Phasen, ja, vielleicht nochmal benennst, dass wir klar haben, okay, in so einer Stunde gibt es im Wesentlichen drei Phasen, die durchlaufen werden.
Ja, mache ich gleich gerne, aber ich habe vorab noch etwas. Und zwar, das ist für die Entwicklungsbegleiterin und Entwicklungsbegleiter sehr, sehr wichtig. Und das entspricht eben der Haltung, dass wir das Kind nicht beurteilen bei dem, was es tut. Das Kind kann, wenn es will, sich selber beurteilen, zum Beispiel in der Repräsentation. Aber wir bewerten es nicht, wir beurteilen es nicht. Wir versuchen es lediglich zu verstehen, zu fühlen und zu verstehen, was dahinter steckt in dem, was das Kind tut, und darauf eingehen, und zwar in einem Dialog, indem wir dem Kind im Dialog, und das ist in allen drei Phasen der Fall, widerspiegeln, was wir quasi erlebt haben beim Kind, und indem das Kind dann uns mitteilen kann, nee, es ist so und so, und dann sagen wir nicht, ja, aber ich habe doch vorher das und das gesehen. Nein, wir gehen darauf ein, wir beziehen uns immer auf das, was das Kind uns zeigt in allen Phasen. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Und bevor ich die Phasen zum Abschluss nochmal wiederhole, möchte ich zur Repräsentation noch ein bisschen was sagen. Und zwar diese Repräsentationsphase, die ist scheinbar erstmal im Gegensatz zu dem, was vorher ist. Nämlich, dass die Kinder ja vorher, dass sie gesagt werden, du kannst hier spielen, du kannst hier toben, du kannst das machen, das machen, das machen. Also im Grunde genommen die Kinder relativ frei selber eben entscheiden können, was sie machen. Und ins symbolische Spiel gehen sie dann eben auch nahezu automatisch. Ist auch ihre Entscheidung. Diese dritte Phase, ist auf den ersten Blick nicht ihre Entscheidung, sondern jetzt wird gesagt, so und jetzt machen wir was anderes. Das heißt, es ist eine Vorgabe. Und da haben, ich erlebe das halt auch immer wieder, viele Erwachsene dann die Schwierigkeit, ja, aber wenn ich dem Kind doch vorher die Möglichkeit gebe, alles zu machen, jetzt kann ich doch nicht plötzlich sagen, jetzt machen wir das, was ich will. Ja, das ist soweit richtig, aber diese Repräsentation ist für das Kind sehr wichtig, auch dass es sich nur nicht nur im Moment, sondern auch später, zum Beispiel die Kinder sind circa 2 Jahre bei uns in der Entwicklungsbegleitung, dass sie sich dann auch nochmal angucken können, was sie alles repräsentiert haben. Und das macht den Kindern dann sehr viel Freude. Und das ist nochmal sehr, ja, bringt sie nochmal sehr viel weiter. Und aber das müssen sie erstmal machen. Das heißt, es muss eine Bereitschaft da sein, es zu machen. Und diese Bereitschaft, die ist halt nicht immer von alleine da, weil die Kinder nun das Gefühl haben, ach, hier in der Stunde Entwicklungsbegleitung kriege ich keine Vorgaben, ich mache nur das, was ich gerne will. Und dann, ja, bin ich nicht bereit, dann auch das zu tun. Und deshalb ist es wichtig, nicht zu sagen, ja, ich fange mit der Repräsentation erst so nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr an, weil die Kinder dann so sehr drin sind, sagen, nö, wieso, bisher habe ich doch auch mal alles so gemacht, wie ich gerne will. Dazu bin ich nicht bereit. Deshalb ist es wichtig, es von Anfang an einzufügen und bringen in diese Stunde. Bei manchen Kindern ist das relativ einfach, die sind zu motivieren. Bei manchen Kindern ist das schwieriger. Und ganz besonders schwierig ist das, wenn ich nicht Einzeltherapien, sondern in Gruppen habe. Es gibt auch diese Struktur von Berner Öko-Theorie für Kleingruppen. Und wenn die Kinder dann alle rumtoben, die dann zur Repräsentation zu kriegen, alle ist relativ sehr schwierig. Und deshalb gibt es von Okouturier einen Vorschlag, den wir auch sehr schön finden. Als Übergang könnte man eine Geschichte wählen. Denn wenn ich jetzt den Kindern sage, okay, du hast jetzt gespielt, ich möchte dir gern noch eine Geschichte erzählen, dann müssen sie ja erstmal selbst nichts tun. Und dazu sind sehr viele Kinder sehr bereit. Und in der Geschichte, die wird dann quasi von der Entwicklungsbegleiterin, dem Entwicklungsbegleiter aus dem, was er vorher erlebt hat mit dem Kind, ganz neu entwickelt. Das sind also keine Standardgeschichten. Natürlich geht es in diesen Geschichten immer um Kinder, aber es werden jetzt die Erlebnisse, die ich vorher beobachtet habe bei dem Kind, in Worte gepackt. Und zwar dann, dass das Kind irgendwas Spezielles gemacht hat und das war gefährlich. Und dann hat es aber festgestellt, oh, es kann das. Nicht direkt bezogen, sondern in eine ganz andere Umgebung dieser erzählten Kindergeschichten dann gepackt, sodass das Kind nicht jetzt das Gefühl hat, es wird über es selbst berichtet, sondern es wird über andere Kinder berichtet. Dann werden die Kinder, die in der Entwicklungsbegleitung sind, einbezogen, weil dann zwischendurch gefragt wird, Mensch, und was passiert dann als nächstes mit dem Kind, sodass das Kind wieder seine eigenen Empfindungen einbringen kann. Und so ist es voll im Geschehen drin und ist aber weg von diesem Spiel. Und dann enden die Geschichten, die sind kurz, die sind höchstens 3, 4 Minuten, allerhöchstens. Und dann enden die immer an einer Stelle, wo es gerade spannend ist und dann wird gesagt, und wie es weitergeht, erzähle ich dir nächstes Mal. Und so will das Kind dann auch immer diese Geschichte hören. Und nach dieser Geschichte ist es aber ja schon raus aus der gesamten Aktivität des Spielens und Rumrennens und so weiter. Die Geschichte hört es in der Regel irgendwo sitzend. Und dann ist die Bereitschaft so, und jetzt könnten wir ja noch malen oder so etwas, alles sehr, sehr viel größer. Und möchte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass diese Repräsentation so im Alltag, im Kindergarten nicht unbedingt immer machbar ist. Aber es ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt, damit das Kind eben noch die Möglichkeit hat, sein eigenes Inneres nach außen zu bringen und zu zeigen.
Super. Danke für diese zusätzlichen Erläuterungen. Naja, ich bin gespannt, was unsere Zuhörerinnen daraus machen. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest, aufgrund deines heutigen Beitrages?
Ja, vielleicht tatsächlich nochmal die kurze Zusammenfassung. Also es geht über die Bewegung, über den Körper, weil der Körper das ist, was auch in unserer frühen Kindheit nach der Geburt eben eine ganz, ganz große Rolle als Erfahrungsfeld spielt. Dann geht es über in den Bereich symbolischer Ausdruck, den das Kind normalerweise ab circa 3 Jahre aufwärts von alleine bringt, weil es dann Symboliken, Spielideen und so etwas einbringt. Für kleinere Kinder, da kann ich das körperlich auch machen und ich kann auch für kleinere Kinder sogar schon eine Repräsentation machen. Da wird dann diese symbolische Phase kürzer oder weniger da sein. Und dann wird eben das Dritte. Wir haben also bisher Körper und Gefühl in der Symbolik drin. Und dann wird das Dritte nochmal deutlich gezeigt, die geistig-kognitive Einordnung, die Bewusstwerdung in der Repräsentationsphase. Und damit haben wir Körper, Seele und Geist wieder zusammengefügt und das Ganze nicht als Übungsprogramm, sondern im Sinne der Haltung im Dialog. Und einfach mal zu sehen, wie es dabei, was dabei passiert, wie es sich entwickelt. Und das Wichtigste ist, aus der Haltung der Entwicklungsbegleitung heraus, nicht bewerten, nicht gut oder schlicht, nicht richtig und nicht falsch. Und vor allen Dingen auch die Repräsentationen nicht sagen, ach, du hast jetzt wohl das und das gemacht oder gebaut. Das darf nur aus dem Kind herauskommen.
Super. Dann, Waltraud, bedanke ich mich für das heutige Gespräch. Dankeschön.
Gerne, Michael. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.
Und wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen, würden wir uns sehr freuen. Also jede Form von Fragen, Hinweisen, vielleicht eigene Erfahrungen, Ergänzungen, bitte meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse auf der Internetseite www.entwicklungsbegleitung.de. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und Nachricht.